Die Radio Wissen. 100.
So, Julia, ich würde sagen, dann tunken wir mal hier. Oh, jetzt ist der Cracker abgebrochen.
Das sieht gut aus. Das riecht auch ordentlich nach Knoblauch.
Ja. Und was schmeckst du noch?
Walnuss.
Genau. Das ist Walnusspesto und irgendwie ein Gericht, was für mich total wichtig ist, weil ich das liebe und weil ich es irgendwie relativ spät kennengelernt habe und es seitdem irgendwie, keine Ahnung, alle zwei Wochen bei uns gibt und weil es so einfach ist, einfach Walnüsse mit Buttermilch, ein bisschen Knoblauch, ganz bisschen und Salz, Pfeffer pürieren und dann hast du eine Pesto. Ein bisschen Olivenöl später drüber und es ist total toll. Simpel und toll.
Und der Knoblauch kommt nicht so extrem durch, das finde ich auch gut.
Das ist wichtig, da darf nicht zu viel Knoblauch rein, finde ich. Ja. Und am besten ist, wenn man frische Walnüsse vom Baum hat, so wie ich, die habe ich heute Morgen noch geknackt. Die sind von Mamas Walnussbaum.
Das schmeckt auch genauso.
Ihr merkt, es geht ums Essen heute in der 100. Mahlzeit, Geschichten vom Essen heißt die 100 heute. Julia Rosch ist bei mir im Studio, 100-Redakteurin. Und Essen und Kochen, das kann man sagen, Julia, ist für uns beide ein Thema und also ich würde sagen auch für dich eine Leidenschaft, oder?
Absolut. Also wenn es irgendwas gibt in meinem Leben, was ich als Hobby bezeichnen würde, dann ist es, glaube ich, Kochen, Essen auch. Mhm. Und ich habe auch was mitgebracht. Ich wollte erst was zu essen mitbringen, jetzt habe ich aber ein Buch mitgebracht.
Ja.
Guck mal.
Oh, Provence, es ist lavendelfarben.
Mhm.
Mini Culinaria. Oh, ich habe es falsch rum aufgemacht. Da, erst eine Karte der Provence drin und oh, ja, das sieht schon lecker aus. Als erstes ein Bild von, das sieht aus wie eine Paella, so ähnlich. Und dann ganz viele Kräuter. Und es ist kein Kochbuch, ne? Hat nee, doch
es,
auch.
Es ist ein Reiseführer durch die Provence mit kulinarischen Tipps aus der Region. Und es ist so, dass ich mit 16 Jahren in einer französischen Gastfamilie gelebt habe, in der Provence. Und in der Zeit war ich bedauerlicherweise Vegetarierin. Das war damals so, mit 16 musste ich das sein. Ich habe
hier die ganze Zeit nur irgendwelche Krebstiere
genau,
und Fische
gesehen. Genau, ich
war
Vegetarierin. Ich kam in dieser Familie an eines Abends und sie hatten einen Huhn gebraten. Und ich habe gesagt, je ne mange pas de la viande. Ich habe dann allen Fisch gegessen, den es gab. Also von Hai über Rochen bis hin zu Hummer auf einem Salat in Cannes am Strand. Und diese Zeit in Frankreich hat mich kulinarisch, glaube ich, mehr geprägt als vieles, vieles andere.
Also hast du uns dieses Buch mitgebracht, ich die Walnusspesto. Aber wir haben natürlich auch, wie immer, Geschichten dabei in der 100. Drei Geschichten haben wir heute. Wir fangen an mit Dörte Fiedler und Gianmarco Bresadola. Die machen nämlich ein Experiment. Sie wollen Blut schmecken. Sie kochen mit Blut und gehen auch dahin, wo es herkommt.
Genau, und dann lernen wir in der zweiten Geschichte die Schiede kennen. Schiede ist ein bisschen was über 40, hat zwei Kinder und ist Tontechnikerin. Und irgendwann merkt sie, ey, meine Berufung ist eigentlich was komplett anderes. Dann überlegt sie hin und her und irgendwann rafft sie, was es ist. Schiede will kochen. Und da wagt sie mit Anfang 40 den Schritt und fängt eine Ausbildung zur Köchin an.
Christian Frommert, den haben wir vor 2 Jahren schon mal kennengelernt hier in der 100. Er ist Medienmanager bei Hoffenheim und er ist magersüchtig. Seine Geschichte hören wir gleich nochmal, sprechen aber auch mit ihm darüber, wie es ihm heute geht.
Und dann hören wir noch eine ganz kurze Geschichte von Katharina. Die erzählt uns, wie es war, als sie mit 20 oder mit Mitte 20 ihr allererstes Frühstücksei gegessen hat.
So sieht sie aus, die 100 heute. Ganz gerührt am Mikro, Paulus Müller. Guten Appetit.
D-Radio Wissen.
Blutleere Zeiten sind das, in denen wir leben. Das Fleisch, das wir kaufen, ist sauber verpackt und schon portioniert. Schlachtungen, die kriegt kaum ein Mensch noch mit, es sei denn, er will sie unbedingt sehen. Schlachtungen passieren im Verborgenen, als wollten wir vergessen, dass das Tier, das für unser Fleisch sterben musste, dafür auch bluten musste. Wir wollen kein Blut sehen, also die meisten von uns. Und das ist ja eigentlich komisch, ne? Wenn Michel von Lönneberger in den Bluttopf fällt in den Geschichten, dann wirkt das für uns heute irgendwie wie aus lang vergangenen Zeiten. Dabei ist es gar nicht so lange her, dass Blut einfach dazugehörte. Sich die Kinder auf die frische Blutwurst freuten, wenn gerade wieder Schlachttag war. Nee, aber mittlerweile hat es sich so gut wie ausgeblutet. Dörte Fiedler und Gianmarco Bresadola kochen leidenschaftlich gerne und sie haben sich gefragt, was ist mit dem Blut? Sie haben sich Blut in die Küche geholt und sich auch sonst ins Thema gehängt. Warum haben wir so ein Problem damit? Hier ist ihr Experiment.
Das ist nun lange her, wohl in die 2000 Jahre. Da war einmal ein reicher Mann. Der hatte eine schöne, fromme Frau. Und sie hatten sich beide sehr lieb. Einmal war die Frau.
Das ist ein Märchen. Es heißt Von dem Machandelbaum. Unter anderem haben es die Brüder Grimm aufgeschrieben. Und ursprünglich ist es in Plattdeutsch verfasst. In diesem alten Text kommt eine Speise vor. Im Märchen unter ziemlich makaberen Umständen. Und diese Speise heißt schwarz-sauer. Eine Art Blutsuppe. In Norddeutschland und auch nördlich von Berlin in der Uckermark kennen die noch einige. Und manche dort kochen sie auch noch.
Die machen sie auch schwarz-sauer?
Nein, was ist schwarz-sauer?
Schwarz-sauer ist eine Art Blutsuppe.
Gar nicht, nicht mal dem Namen nach, höre ich zum ersten Mal.
Bei uns gibt es sowas nicht.
Aber ich bin damit groß geworden und schmeckt das.
Schwarz-sauer heißt das. Fleisch-schwarz-sauer. Das ist dieses Gericht mit dem vorhergegebenen, Vorhergehenden der Zubereitung nach. Ach so, das ist komisch geschrieben.
Ist super alt.
Unser Schwarz-sauer, was ich kenne, früher haben wir das ja bloß von der Gänse gemacht, aber heute mache ich von Enten. Hals und Flügel und Herz und Magen als Brühe gekocht, normale Brühe mit allem Suppengemüse drin.
Mit dem Unterschiede, dass hier Enten, Gänse und Schweinefleisch mit ihrem Blute zu den Birnen genommen und letztere mit etwas Nelken gewürzt werden.
So, wenn das denn fertig ist, dann gieße ich das gut rein. Mein Name ist Helga Priebel.
Meine Mutter, der mich schlacht, mein Vater, der mich aß, meine Schwester, der Marlenichen, sucht alle meine Benichen, bindt sie in sein Tuch, legt sie unter den Machandelbaum. Kiewitz, Kiewitz, wat für ein schön Vagel bin ich.
Wir, also Gianmarco und ich, haben uns vorgenommen, mit Blut zu kochen. Irgendwann diesen Winter haben wir zusammen Risotto mit Radicchio und Blutwurst gegessen. Und uns gefragt, wie es wäre, selber etwas mit flüssigem Blut zuzubereiten. Eine lustige Idee, auf jeden Fall ein kulinarisches Experiment. Wir planen mit zwei Freunden, die gut kochen können, ein Blutmenü. Vom unbekannten, mysteriösen Schwarz-Sauer bis zu uns vertrauten Berliner Blutwurst.
Kommen Sie einfach mit. Unten bekommen Sie von mir noch einen Kittel.
Das ist Markus Benzer, der Blutwurstritter von Neukölln.
Genau, folgen Sie.
In der Normandie, im kleinen Örtchen Mortagne-au-Perche, gibt es eine Blutwurstbruderschaft. Sie pflegt die Kultur der Baudin Noir. Das ist die französische Blutwurst. In einem Wettbewerb küren die Blutwurstbrüder jedes Jahr die beste Wurst. Markus Benzer hat mehrfach gewonnen. Darum haben die Brüder ihn zum Chevalier du Goût Baudin geschlagen. Zum Ritter der Blutwurst. In der Blutwurstmanufaktur stellt Markus Benzer täglich 180 Kilo Blutwurst her. Das Rezept stammt von seinem Großvater, der auch schon Fleischer war. Schweineschwarte, Speck, Zwiebeln, eine streng geheim gehaltene Mischung aus Gewürzen und 50 Liter Schweineblut.
Jetzt kommt das Wichtigste, das Schweineblut. Es muss frisch sein. Blut darf nicht riechen. Ist genau wie beim Fisch, sobald er anfängt zu riechen, verdirbt er.
Tatsächlich riecht es nicht, das Blut. Es ist hellrot, was auch ein Zeichen seiner Frische ist. Es sieht irgendwie beeindruckend aus. Eine ganze Wanne voller Blut. Und in dieser Umgebung finden wir auch nichts eklig oder unangenehm, was wir vielleicht doch ein bisschen erwartet haben.
Bitte schön, probieren Sie es, dann wissen Sie es, wie es schmeckt.
Kann ich einfach so in...
Nehmen Sie mal hier, da ist noch nicht so viel Gewürz, ne? Versuchen Sie. Ja. Es schmeckt vermutlich nach gar nichts so richtig, vielleicht haben Sie ein bisschen... Ja, aber nicht auslöffeln, ne? Das braucht man auch für die Blutwurst.
Das pure Schweineblut schmeckt wenig nach Blut. Weniger, als wir uns das vorher vorgestellt haben. Wir haben einen strengeren Geschmack erwartet, auch was Metallisches oder so. Aber es hat erstmal nichts davon und man schmeckt hauptsächlich die Gewürze und die Zwiebeln heraus. Zwei Tage später stehe ich mit Gianmarco, Maggie und Kriegel in meiner Küche. Das Schweineblut steht auf dem Küchentisch, abgefüllt in zwei Milchflaschen. Hier wirkt das Ganze doch etwas befremdlich.
Rote Beete. Schaut sehr schön aus.
Rote Beete könnte es auch sein.
Ah, eigentlich ekelt es mich, das muss ich jetzt richtig.
Aber Menschenblut ist...
Ja, ja, es ekelt mich.
Wieso?
Der Gedanke, dass hier Blut drin ist und kein Pflaumensaft, irgendwie ekelt mich
Himbeersaft,
das total. Oder Himbeersaft. Oder
das ist halt kalt, dieses Blut ist kalt, dann ist es wirklich tot.
Okay.
Und? Salzig. Okay, das ist einfach mein Finger. Es kam schon ein tierischer Geruch. Also ein bisschen wie wenn man durch den Wald läuft und so riecht. Hier schleicht irgendwo wild rum. Nochmal gucken, ob es stimmt. Es schmeckt ein bisschen nach Horn.
Nach was?
Nach Horn. Ist jetzt nicht so, dass man denkt, ah, wie lecker.
Sie sehen, es entsteht jetzt eine Art Blutbrei.
Die Zutaten für die Wurst sind mittlerweile alle in der Wanne gelandet. Der Ritter rührt in langsamen Bewegungen die blutige Masse um.
Dafür gibt es eben diesen überdimensionalen Schneebesen. Jetzt ist die Blutwurst als Rohmasse fertig. Zwiebeln, Speck, Schwarte, Blut, Salz, Gewürze. 6 Bestandteile.
Die Fleischer füllen den duftenden Blutbrei in viele lange Rinderkranzdärme und geben die Würste zum Brühen in einen riesigen Kessel. Dort schwimmen sie 45 Minuten bei 78 Grad. Dann sind sie fertig und finden ihren Platz im Laden der Metzgerei.
Mutter, sagte der kleine Junge, was siehst du so grässlich aus? Ja, gib mir einen Apfel. Komm mit mir, sagte sie und machte den Deckel auf. Hol dir einen Apfel heraus. Und als der kleine Junge sich hineinbückte, da riet ihr der Böse. Bratz, schlug sie den Deckel zu, dass der Kopf flog und unter die roten Äpfel fiel.
Blut ist ein Lebensmittel, das wir wirklich gut essen können. Und leider ist es in unserem Kopf in die unessbare Kategorie gefallen.
Laura Schelchli lebt in Zürich. Sie hat gastronomische Wissenschaften an der Slow Food Universität in Piemont, Italien, studiert.
Und die Zusammenstellung von Blut ist 80% Wasser, 18% Eiweiß. Das heißt, es ist eine sehr gute Eiweißquelle, komplett essbar und gesund, aber wir essen es in unserer heutigen Kultur nicht mehr oder sehr wenig.
Bevor wir unseren kulinarischen Blutversuch starten, hatten wir nie die Idee, einfach so eine Flasche Blut beim Fleischer zu bestellen. Wir hatten auch keine Ahnung, was man eigentlich beachten muss beim Kochen und wie es sich als Zutat verhält. Es ist als Produkt für die alltägliche Küche überhaupt nicht präsent. Laura Schelchli hat genau deshalb ein Manifest mitentwickelt, Blood for Food. Und sie veranstaltet Workshops zum Kochen mit Blut und versucht, das Wissen um Blut in der Küche wiederzubeleben.
Nee, da, wir schneiden die Brühe ab, lassen das Fleisch aber drinnen und dann machen wir genau das, was hier steht.
Wir dagegen springen mit unserem Schwarz-Sauer ein bisschen ins kalte Wasser und kochen einfach drauf los.
Dann zusammen mit der abgeriebenen Zitronenschale in die Brühe geben, nochmals 20 Minuten kochen lassen. Dann verrühren wir das Schweineblut mit dem Mehl und geben das in die kochende Suppe. Und dann kochen wir das nochmal 10 Minuten.
Das ist auch der Grund, warum wir immer wieder ein bisschen verloren sind. Die Schwarz-Sauer-Rezepte haben unterschiedliche Mengenangaben und wir hangeln uns so von Schritt zu Schritt.
Unsalzig. Vielleicht sollen wir jetzt salzen. Ne?
Ich will noch nicht.
Kann man jetzt nicht?
Ich will noch nicht. Nee, ich will erst gucken, wie sich das, wie das mit dem Blut dann schmeckt schlussendlich. Was das macht.
Gut, kleine Flamme.
Solange sage ich ja, solange man das selber noch machen kann. Denn koche ich es ja auch gerne, nicht? Das gehört einfach noch dazu. Wir kennen das noch.
Helga Priebe lebt in einem Dörfchen in der Uckermark. Sie isst und kocht schwarz-sauer seit ihrer Kindheit.
Wo also meine Mutter und meine Tante, die haben ja noch die Wickelfüße gemacht.
Wickelfüße, meint sie hier.
Da werden die Füße von der Gänse auch abgeschnitten, abgebrüht und sauber gemacht. Und auch die Därme. Das ist eine Heidenarbeit gewesen. Und dann wurden die dann um die Füße rumgewickelt. Alles mitgekocht als Brühe denn, nicht? Und das hat geschmeckt. Was wir ja heute nicht mehr machen.
Nicht nur Blut. Zungen, Därme, Füße, Lungen, Herz, Nieren. Mit großer Selbstverständlichkeit wurde das ganze Tier in der Küche verwendet. Und für jeden Teil gab es gute Rezepte. Das klingt alles sinnvoll. Und wir beide essen auch ganz gern Innereien. Aber kochen könnte eigentlich keiner von uns etwas davon. Wir haben es einfach nie gelernt.
Als Konsumenten sind wir so entfernt von unserem Lebensmittelsystem, dass wir gar nie in Kontakt sind mit Tieren oder nie, wer von uns ist bei einer Schlachtung dabei. Das ist so unfassbar im Kopf für die Leute zu verstehen und darum ist die Hemmschwelle auch so groß.
Früher, da wurde bei der Gänse oben auf dem Kopf, da ist so eine weiche Stelle, da wurden die Federn erst abgemacht und dann mit einem spitzen Messer reingestochen, dass man genau die Ader trifft. Und dann hat man den Kopf runtergehalten, in eine Schüssel rein und hat das Blut aufgefangen. Aber ich mache es auch nicht mehr so. Ich lege dann mir das auf eine Hauptklotz dann rauf und haue dann ab.
Heute kaufen wir eine Hühnerbrust in Plastik verpackt im Supermarkt. Und nichts erinnert dabei an das Tier oder sein Blut.
Und bei jedem Tier 2,5 Liter Blut, bei jedem Schwein, da hat es ganz viel Blut, das nicht benutzt wird. Aber es ist die Nachfrage ist nicht da.
650 Millionen Hühner, 3,6 Millionen Rinder und knappe 60 Millionen Schweine wurden 2016 in Deutschland geschlachtet. Es fließt viel Blut in den Schlachthöfen. Nur eine winzige Menge davon kommt kulinarischen Zwecken zugute.
Da nahm die Mutter den kleinen Junge und hackte ihn in Stücke, tat sie ihn in den Topf und kochte ihn sauer. Marlenchen aber stand dabei und weinte. Und die Tränen fielen alle in den Topf und sie brauchten kein Salz.
Ich würde sagen, ein bisschen das Mehl und dann ein bisschen Blut, das glatt rühren und dann das andere Blut dazu.
Schon in der Odyssee erzählt Homer von gebratenen Ziegenmägen gefüllt mit Fett und Blut.
Ach so.
Ein halb Liter.
Es gibt Black Pudding in Irland aus gebackenem Schweineblut.
Ich mache es langsam rein und du kannst, oder wie?
Die Schweden kennen Blodplätter, eine Art Pancake, und zwar Zoppa, die unserem Schwarz-Sauer ähnelt. Im Süden Italiens gibt es Sanguinaccio, ein Dessert aus Schokolade und Blut. Koreaner essen Son Dae, eine Art Blutwurst. Und in Vietnam gibt es Thiet Can Vit, ein Fleischgericht mit Entenblut und Kräutern.
Es gibt schon einen. So, dann gieße ich es mal zur Brühe.
Ja. So, und jetzt da rein und rühren, ne?
Bei uns gibt es sowas nicht. Wir essen kein Blut, wir trinken kein Blut. Bei uns ist die Blut verboten. Das steht einmal in die Tora, Vekol Dam Lotuchlu, das bedeutet, den Blut, das ist absolut verboten. Und in anderer Stelle steht, Kidam Hua Nefesh, das bedeutet, die Seele ist das in dem Blut. Und deswegen ist es uns verboten, das zu verwenden oder zu essen. Also wir haben, in die jüdische Tradition gibt es keine Blutwurst. Wir essen das nicht.
Das ist Rabbiner Ruven Jakobow. Er kommt aus Usbekistan und betreut die orthodox-sephardische Synagoge in Berlin. Er ist ausgebildeter Schreiber und Schochet.
Schochet, es ist ein religiöser Beruf. Das ist ein Mann, wird ausgebildet als eine Tierschächter. Schächter ist es ein, der soll das nur ein religiöser Mensch sein.
Vor dem Schächten spricht man ein Gebet.
Auf Hebräisch heißt das Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Asher Kedishanu Mitzvotah Vetzivanu Ala Shechita. Ohne Erlaubnis von einem Gott, ich darf das nicht von deinem Tier die Leben wegnehmen.
Um koscheres Fleisch zu bekommen, läuft das Schächten nach strengen Regeln. Das Tier darf nicht betäubt werden. Der Schochet tötet es mit einem einzigen Schnitt an der Halsunterseite. Das zerlegte Fleisch muss dann ganz und gar entbluten. Dafür legt man es eine halbe Stunde in Wasser und eine Stunde in grobes Salz.
Und nur danach kann dieses Fleisch verwendet werden. Sogar das Blut von den Ei, wir essen das nicht. Sie öffnen den Ei, sie sehen, dass auf den gelben Eintropfen Blut diese Ei wird weggeschmissen.
Da kam der Vater nach Hause und setzte sich zu Tisch und sagte, wo ist mein Sohn? Da trug die Mutter eine große, große Schüssel mit Schwarzsauer auf. Und Marlenchen weinte und konnte sich nicht halten. Da sagte der Vater wieder, wo ist denn mein Sohn? Ach, sagte die Mutter, er ist über Land gegangen.
Judentum, Islam und Christentum sehen das Blut als Sitz der Seele. Aber nur im Christentum unterliegt der Verzehr von Blut heute keinem Verbot mehr. Im Gegenteil, Christen nehmen es als sakramentale Speise ein. Während der katholischen Messe essen die Gläubigen den Leib von Christus und trinken sein Blut.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch mit Wein. Er dankte wiederum, reichte auch den Kelch seinen Jüngern und sprach: Nehmt und trinkt alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis.
Blut etabliert sich ab dem Mittelalter in Europa auch als magisches Heilmittel. Es soll die verlorenen Kräfte der Seele und des menschlichen Körpers erneuern.
Kiewitz, Kiewitz, wat für ein schön Vagel bin ich.
Also, ja. Das Fleisch raus, ne? Das Schweineblut für unseren Kochversuch haben wir beim Metzger bestellt und am nächsten Tag abgeholt. Hat sich etwas seltsam angefühlt, die zwei Flaschen mit dem roten Blut über die Theke gereicht zu bekommen.
Es schmeckt weich. Also man schmeckt das Blut auf jeden Fall. Man schmeckt es noch so. Es schmeckt eigentlich gerade schon sehr so wie zu Beginn, als ich das Blut gekostet habe.
Aber meinst du, wir sollen es jetzt noch würzen?
Schon.
Salz.
Ja. Mit ein bisschen Blut. Blut oder was?
Ja, hau das noch rein.
Okay. Einfach so alles oder?
Ja.
Yeah.
Wir sind klassische Städter. Mit Tieren oder gar einer Schlachtung haben wir nichts zu tun. Das Blut für unser Schwarz-Sauer zu kaufen, war zwar merkwürdig, aber immer noch ziemlich losgelöst von seinem Ursprung. Darum wollen Gianmarco und ich bei einer Schlachtung dabei sein. Wir fahren in die Uckermark, auf den Hof der Familie Affeld.
Wenn Sie in den Schlachthof gehen, Sie werden das sehen. Ja, ich glaube, ja, ja. Gucken wir, wie lange Sie halten aus. Wahrscheinlich werden Sie Vegetarier.
Jeden Montag wird hier auf dem Hof geschlachtet. Jürgen Affeld parkt seinen Traktor und kommt uns entgegen. Es gibt keine großen Worte. Das Schlachthaus ist da hinten.
Machen wir uns kein Problem draus. Das ist praktisch dahinter das Schlachthaus. Ne? Und er müsste jetzt gleich so weit sein, dass er das nächste Schwein schlachtet. Und dann fließt auch Blut.
Der Schlachtraum ist klein und weiß gefliest. Ein holzbefeuerter Wasserkessel bollert im Nebenraum. Dampf überall. Spuren der schon abgeschlossenen Schlachtungen auf dem Boden. Die beiden Schweine, die heute noch geschlachtet werden, liegen hinter einem kleinen Pferch im selben Raum.
Im Moment hat er einen gerade erledigt und nun muss er noch ein bisschen aufräumen hier und dann.
Und dann nehmen wir hier die Zange. Und halten dann den Kopf und Herz und dann fällt er um, dann warten wir, bis er piept und dann wird er abgestochen, mit Blut entzogen. Im Eimer und dann hole ich mit der Hand aus, damit jetzt nicht rinnt.
Sie holen das Blut mit der Hand raus?
Nein, ich steche jetzt das Schwein ab, dann kommt das raus, kommt im Eimer hier rein und wenn er rausgelaufen ist auf dem Schwein, dann muss ich dann mit der Hand rühren. Wenn ich das nicht mache, dann rinnt es. Und dann können wir die hier brauchen.
Peter Meyer schlachtet hier hauptsächlich allein. Eine Hausschlachtung ganz wie früher. Er arbeitet zügig und bedächtig. Jeden Handgriff hat er 1000 Mal gemacht. Eine eingespielte Choreografie. Mit 14 hat er seine Fleischerlehre begonnen. Seitdem schlachtet und verarbeitet er. Heute ist er 68.
So, jetzt ist er betäubt. Und jetzt wird es gut erzogen.
Wir stehen in dem kleinen Schlachtraum plötzlich für einen Moment allein und haben kurz Zeit, uns anzuschauen. Eben noch lief das Schwein hier herum. Jetzt hängt es dort, den Kopf nach unten, aufgehängt an den Füßen. Warum sind wir eigentlich hier? Was haben wir erwartet? Wovor hatten wir Angst, als wir hierher fuhren? Das Blut steht im Eimer auf einem Edelstahltisch in der Ecke. Morgen macht der Metzger Grützwurst daraus. Übermorgen gibt es sie zum Verkauf im Hofladen. So einfach ist das.
Die Farbe ist jetzt noch ein bisschen anders geworden. Wie Schokolade.
Also schwarz ist es fast, sauer ist es überhaupt nicht.
Nee, sauer ist es gar nicht.
Wir haben auch noch gar keinen Essig gemacht. Mhm. Soll ich Salz reinschmeißen?
Ja.
Das kann ich machen. Naja, gut ist etwas anderes, finde ich. Ja, echt. Es ist essbar, würde ich sagen.
Immerhin essbar schon mal.
Es ist okay essbar. Wenn ich sehr, sehr hungrig wäre, würde ich auch das essen.
Es schmeckt echt intensiv nach Blut.
Ich auch, finde ich auch. Mir ist das too much.
Ich finde, es hat was. Also es wird bestimmt nicht mein Lieblingsgericht, aber...
Aber es ist besser geworden als am Anfang.
Oder?
Ja, doch.
Darum sage ich, das muss man sich erstmal ausprobieren. Also das ist denn zu viel Blut gewesen. Nach Blut schmeckt das Schwarze aber nicht. Nee, also das glaube ich Ihnen, dass das nicht schmeckt.
Da gingen Dampf und Flamm und Feuer aus von der Stätte. Und als das vorbei war, da stand der kleine Bruder da. Und er nahm seinen Vater und Marlenchen bei der Hand und waren alle drei so recht vergnügt und gingen ins Haus, setzten sich an den Tisch und aßen.
Na denn, Mahlzeit. Gianmarco Bresadola und Dörte Fiedler wollten Blut schmecken. Und übrigens, wie das aussieht, das könnt ihr euch im Netz anschauen auf deradiowissen.de. Da gibt es Fotos vom Kochen mit Blut. Und ich muss sagen, das hat eine faszinierend tolle Farbe.
deradiowissen. 100.
Es ist ja ein bisschen schade, dass wir uns an unser erstes Mal beim Essen nicht so wirklich erinnern. Ne? Wir waren halt klein, wenn wir die erste Möhre gegessen haben, Kartoffel, erste Mal Nudeln mit Tomatensauce oder das erste Frühstücksei. Können wir uns nicht dran erinnern. Bei Katharina Schark ist das ein bisschen anders. Sie erinnert sich sehr, sehr gut an das erste wachsweiche Frühstücksei. Ist nämlich gar nicht so lange her. Katharina ist Mitte 30 und wir kennen uns schon seit der Schule. Und sie hat mir irgendwann mal diese Geschichte vom Ei erzählt. Und ich fand die so toll und fand es so grandios, dass man so etwas wie ein Ei bewusst zum ersten Mal mit Mitte 20 essen kann und nicht irgendwann als Kleinkind. Hallo Katharina.
Hallo.
Wir müssen, glaube ich, erstmal klären, warum du ganz lange kein Ei gegessen hast.
Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Also wie viele Kinder habe ich als Baby und Kleinkind sozusagen alles gegessen und dann so, wie es klassisch ist im Kindergartenalter, angefangen immer mehr auszuschließen, was ich essen wollte.
Die Bähphase?
Die Bähphase, genau. Und aus der bin ich irgendwie mit dem Ei nicht mehr rausgekommen. Und das stand einfach auf meiner Nicht-Essen-Liste.
Also das heißt, wenn es irgendwo beim Frühstück irgendwie Ei gab, hast du gesagt, nee, mag ich nicht, ohne weiter drüber nachzudenken.
Genau, also das war einfach total klar, Ei mag ich nicht. Ich hatte halt nochmal irgendwie einen Kontakt mit hart gekochtem Ei und das schmeckt ja auch wirklich ganz anders und sehr streng, finde ich auch nach wie vor. Das habe ich einfach dann abgespeichert als Ei mag ich nicht. Und so bin ich dann irgendwie damit groß geworden.
Wie kam es denn dann dazu, dass du irgendwann mal gesagt hast, jetzt muss es doch mal ein Frühstücksei sein?
Da hat mich eine Freundin vom Bahnhof abgeholt, da war ich 26, glaube ich, und die sagte, komm, ich habe ein Frühstück gemacht. Hier, ne, herzlich willkommen zurück und so. Dann hat sie mich gefragt, ob ich auch ein Frühstücksei will. Und ich weiß nicht, es war wahrscheinlich irgendwie gerade die schöne Wetterlage oder was auch immer. Auf jeden Fall sagte ich spontan ja. Und dann ist es passiert.
Aber kannst du dich noch erinnern, wie das war, dann ja zu sagen? Hast du da irgendwie drüber nachgegrübelt oder war das einfach dann ein ja und es war so?
Nee, ich habe kurz drüber nachgegrübelt und dachte ja, also so richtig im Sinne von, jetzt bin ich mal total verrückt und versuch's nochmal mit dem weichgekochten Ei.
So sind ja die Leute ganz unterschiedlich eben, was das Ei angeht. Also manche mögen es hart gekocht, manche ganz weich, manche wachsweich. Was für ein Ei hast du präsentiert bekommen?
Ein wachsweiches. Das war auch wirklich, muss ich heute in der Rückschau sagen, eins der perfekt gekochtesten Eier, die ich jemals seitdem erhalten habe oder selbst hergestellt habe.
Was war das denn für ein Gefühl, dieses Ei dann zu essen? Also erstmal, auch wichtig, hast du es angedötscht und aufgepellt oder hast du es aufgeschnitten?
Gepellt. Das war aus irgendeinem Grund bei mir in der Familie vollkommen verpönt, ein Ei zu köpfen. Und das hatte ich auch so intus. Also ein Ei muss man pellen.
Wie war das dann für dich, dieses wachsweiche Ei zu essen?
Also das Wort, was ich, glaube ich, am meisten gebraucht habe, während ich das gegessen habe, war abgefahren, abgefahren. Weil ich es wirklich unglaublich fand, dieses Gefühl, als erwachsener Mensch eben zum ersten Mal so bewusst wahrzunehmen. Weil gerade so ein Ei ist ja wirklich sehr speziell in seiner ganzen Textur und wie sich das im Mund anfühlt.
Aber für uns andere war es also völlig normal. Ein Ei ist sowas Unbesonderes, genau.
Ja, und für mich überhaupt nicht, weil eben allein wie das losgeht, ne? Diese glatte Oberfläche von dem Eiweiß, was eben fest ist, aber nicht richtig hart, nicht wie ein Brotrinde oder so, sondern eben ja, eine total spezielle Konsistenz, die mir auch wirklich nicht einfällt, wo es die sonst noch bei Lebensmitteln gibt. Ne? Also man muss es kauen, aber es ist so schön weich, dass man es theoretisch auch mit der Zunge zerdrücken kann. Und ja, wirklich dieses, wie man auch sagt, wachsweich, also einfach so eine ganz spezielle Konsistenz. Und dann triffst du auf das Eigelb und das ist dann ja nochmal ein ganz anderes Ding. Diese Cremigkeit hat ja auch ein bisschen was Klebriges, aber ja, in dem Fall war es eben wirklich noch flüssig und warm und hat dann wiederum einen ganz anderen Geschmack als das Eiweiß. Und also es war einfach nur abgefahren.
Was hat denn deine Freundin gesagt, die daneben saß und dich sah, wie du immer abgefahren und abgefahren gesagt hast?
Ja, die hat sich das richtig wie so ein Schauspiel angeguckt, weil es natürlich auch für sie dann ziemlich interessant war, wie ich mich da wie so ein kleines Kind gefreut habe, dieses orale Erlebnis zu haben und das so komplett bewusst mitzuschneiden. Ja, und hat die auf jeden Fall auch genauso wahrgenommen, dass sie gerade Zeuge eines speziellen Schauspiels wird.
Danke, dass du uns dieses Schauspiel erzählt hast. Nur kurz zum Abschluss, wie oft isst du jetzt ein Frühstücksei?
Ach, so klassischerweise am Sonntag, so einmal die Woche höchstens.
Dann lass es dir schmecken in der nächsten Zeit.
Ja.
Danke, Katharina.
Mach ich gerne. Tschüss.
Julia Rosch ist bei mir im Studio, 100-Redakteurin. Und ich finde ja diese Geschichte gerade von Katharina so faszinierend. Ich würde das auch total gerne nochmal haben. So eine Sache zum ersten Mal probieren, oder?
Ja, aber das kannst du bestimmt auch, wenn du mal irgendwie reist. Und
nach Asien zum Beispiel.
Ja,
oder,
irgendwie, ja. Weiß nicht, Hühnermagen oder so.
Stimmt. Schweinedickdarm war ich letztens kurz davor zu bestellen bei einem Chinesen in Berlin.
Siehst du?
Ja, habe ich aber leider nicht gemacht.
Geht.
Hätte ich mal machen sollen. Kannst du dich noch an irgendein erstes Mal erinnern, was ein Lebensmittel angeht?
Ja, an meine erste Erdbeere.
Aha.
Das war nämlich so, da war ich Kind und ich fand Erdbeeren total schrecklich und ekelhaft, weil die diese grünen Punkte drauf haben.
Ah.
Das sah so nach Pickeln und Haaren aus. Deswegen wollte ich die als Kind nie essen. Und irgendwie erinnere ich mich noch genau, wie ich irgendwann in unserer Küche gestanden habe. Wir hatten so ein Dachfenster und ich stand so drunter, es war Sommer, es war richtig heiß und ich hatte so eine Erdbeere in die Hand und habe so in die reingebissen, habe so das ganze Gesicht verzogen wegen dieser grünen Punkte und dann hat sie voll gut geschmeckt und seitdem bin ich total in Erdbeeren verliebt.
Ja, aber Erdbeeren kann man eigentlich fast nur lieben, finde ich.
Ja, aber also, die grünen Punkte finde ich immer noch manchmal ein bisschen
komisch. Ja, das knuspert ja auch so komisch an den Zähnen, ne? Manchmal diese Samen, aber oh, Erdbeer, also so ein Eisbecher mit frischen Erdbeeren, wenn die Erdbeeren so richtig reif und lecker sind, dauert gar nicht mehr so lange. Die 100 hier, es geht ums Essen. Hm, hört ihr ja.
D-Radio Wissen, 100.
Eigentlich sollten wir mal so ein kleines Café aufmachen, oder? Vielleicht Mittagstisch, drei wechselnde Speisen, nichts Aufwendiges. Das wäre doch mal toll, oder? Was anderes als diese Arbeit hier. Ich weiß gar nicht, wie viele Menschen ich kenne, die sowas Ähnliches schon mal gesagt haben. Ich kenne viele leidenschaftliche Kocher und Esser, die mit dem Gedanken gespielt haben, das zum Beruf zu machen. Ich kenne aber tatsächlich keinen einzigen, der das je wirklich gemacht hat. Vielleicht sind die Leute einfach nicht mutig genug oder ihre Leidenschaft ist dann doch nicht groß genug. Bei Schiede hat es erst auch nicht gereicht. Sie hat zwar schon immer gerne gekocht und gegessen, aber erst mit 40 hat sie sich gedacht, ich will das richtig können. Ich will alles wissen, was dazugehört. Felicitas Böselager hat Schiede für uns in der Küche besucht.
Ja,
fertig.
Hier hast du wieder schlampig gearbeitet mit dem Eigelb.
Zu viel.
Ja, ist so viel drauf, dass es nicht mal mehr klebt, sondern es ist einfach nur schmiert. Mhm. Dann hast du zu viel Druck drauf gegeben. Das heißt also, dass jetzt die beiden Pastaplatten nicht mehr aufeinander halten können. Mhm. Und so ist es dementsprechend auch hier wieder. Also es
zu viel Eigelb.
Ist immer noch nicht geil.
Ja.
Das ist brauchbar, aber das ist halt nicht mein Anspruch.
Das ist Thomas Imbusch.
Ja, meiner auch nicht.
Und das ist Schiede.
Da, wo es zusammenkommt, ist es doppelt. Mhm. Da, wo es falten, ist es 4. Mhm. Und wir müssen von 4 wieder auf 1.
Okay.
Dann haben wir den perfekten Tortellini.
Thomas ist 29 und Schiede ist 42. Und obwohl er 13 Jahre jünger ist als sie, hat er in der Küche das Sagen. Er ist der Boss. Und er sagt ihr, wo es lang geht, wenn sie ihre Tortelloni versaut. Tortelloni, das sind so Tortellini nur in groß. Dann muss sie halt üben, bis es endlich klappt.
Ich komme ja aus einer Familie, in der alle irgendwie Ärzte, Ingenieure und wieder Ärzte sind. Und da wäre niemand auf die Idee gekommen, zu sagen, Schiede wäre doch Köchin.
Auf diese Idee kommt Schiede erst, als sie 40 ist. Da ist sie schon verheiratet mit Klaus und sie hat 2 Töchter, Minou und Polly. Und eigentlich hat sie auch einen ganz guten Job.
Und dann war ich halt dann irgendwann Tonfrau und dann Tontechnik gemacht.
Nach der Schule will Schiede unbedingt zum Film, Kamerafrau werden und große Filme drehen. Trotzdem landet sie dann irgendwann beim Werbefilm, einfach weil die Jobs da lukrativer sind.
So, normalerweise würde ich da noch ein bisschen Sahne mit reintun.
Ich bin mit Schiede in ihrer Küche in Hamburg. In der Ecke sitzt ihre Tochter Polly und bastelt mit Weingummischlangen. Und Schiede bereitet frische Brioche zu. Und dabei erzählt sie mir von ihrer Zeit als Tontechnikerin.
Man hat wenig gearbeitet und viel freie Zeit gehabt. Und die Leute waren auch nett und lustig. Aber das war überhaupt nichts, worauf man dann irgendwie stolz sein kann und das richtig findet, das zu machen. Da haben wir dann echt gedacht, ich würde ganz gerne noch mal was machen, was ich selber richtig will und mir ausgesucht habe und was mich erfüllt, was ich gut kann. Und habe dann aber echt richtig lange gegrübelt. Also ich finde ja immer, diese Fragen sind so schwierig zu beantworten. Also oft hast du es direkt vor der Nase und eigentlich müsste dich nur jemand mit so einem wachen Auge angucken und sagen, ja, für dich wäre auch das ganz gut, aber ich selber bin nicht drauf gekommen.
Da ist Schiede 29, ein bisschen älter als ich jetzt bin. Und in ihrem Job als Tontechnikerin ist sie irgendwie nur so reingerutscht. Und auf einmal merkt sie, das ist eigentlich nicht das, was ich wirklich machen will. Aber was will ich machen?
Stimmt, ich habe mit meiner Schwester immer Maggi-Kochstudio gespielt. Das habe ich immer so also mit meinen Sekretärinnen-Spiel.
Damit meint Schiede mich. Ich habe nämlich früher immer Sekretärin gespielt. Das bin ich dann aber trotzdem nicht geworden.
Meine Mutter ist relativ früh bei uns ausgezogen. Und da waren wir halt mit meinem Papa alleine, meine Schwester und ich. Und der hat halt immer gekocht und hat auch mal sehr gut gekocht. Der ist aber Kinderarzt gewesen und war halt auch viel nicht da. Und dann waren wir auch viel alleine zu Hause oder mit so einer Bäuerin, Oma, die unsere Haushälterin war. Und da habe ich dann einfach immer so ein bisschen die Vorräte durchgesucht und mir versucht, irgendwas Leckeres daraus zu machen. Da habe ich dann angefangen zu kochen.
Was im Nachhinein so offensichtlich ist, Schiede kommt einfach nicht drauf. Und stattdessen probiert sie was vollkommen anderes aus.
Praktikum im Kreissaal gemacht, weil ich überlegt habe, ob ich Hebamme werden möchte. Fand ich dann auch toll. Dann habe ich in diese Phase hinein mein erstes Kind bekommen. Und dann war ich erstmal in diesem Sturm und Alarm gefangen und war dann ganz viel damit beschäftigt. War gleichzeitig auch nicht gut drauf, weil ich tatsächlich auch immer im Hinterkopf hatte, ich will jetzt beruflich auch noch was machen, aber das war eigentlich der falsche Zeitpunkt dafür.
Schiede hadert also weiter. Aber jetzt macht sie zum ersten Mal ein Praktikum in einer Küche und sie fängt richtig Feuer.
Aber ich bin direkt danach wieder schwanger geworden und dann konnte ich sowieso alle Gerüche nicht mehr leiden.
Und als die Töchter alt genug sind, geht das Grübeln wieder los.
Genau, da habe ich nochmal ein Praktikum im Restaurant gemacht, um zu sehen, ob sich das überhaupt vereinbaren lässt mit Familie, Kindern und diesen furchtbaren Arbeitszeiten.
Und auf einmal gibt es keinen Zweifel mehr.
Plötzlich war so klar, dass ich das will. Da habe ich überhaupt gar nicht gehadert. Das haben wir einfach gemacht.
Wir, damit meint sie sich und ihren Mann Klaus. Klaus unterstützt Schiede nämlich, der macht halbtags Homeoffice und er gibt ihr die finanzielle Sicherheit. Sonst könnte Schiede sich nicht selbst verwirklichen. Koch ist eine der härtesten Ausbildungsberufe überhaupt. Die verdienen in ihrer Ausbildung gerade mal zwischen 400 und 700 Euro. Also wirklich nichts im Vergleich zu dem, was Schiede vorher als Tontechnikerin verdient hat.
Du arbeitest in so einer ungesunden Atmosphäre teilweise und unter so einem Druck und mit so einer schlechten Luft und so einer Hitze und läufst Gefahr, dich zu schneiden, zu verbrennen, hast total bescheuerte Arbeitszeiten, also und dann hat man so einen schlechten Stand gleichzeitig und verdient echt so ein schlechtes Geld, also es passt halt überhaupt nicht zusammen.
Mit 40 geht Schiede nochmal zur Berufsschule, als Mutter von 2 Kindern. Die anderen sind 4 jünger als sie und die interessieren sich eigentlich auch nicht für das, was die da lernen. Die machen einfach ihren Job. Und dazu kommt noch dieser raue Umgangston.
Ich weiß noch, dass in der Ausbildung gab es einen Schüler in der Klasse, der hat sich dann Hilfe in der Schule geholt, weil er nämlich in seinem Betrieb von seinem Küchenchef gebissen worden ist. Und das ist sowas, wo ich denke, das kann echt nicht sein. Aber das ist gar nicht so selten der Fall, scheinbar.
Schiede will alles über Lebensmittel lernen, wo die herkommen, wie man die am besten verarbeitet, was irgendwie gut zueinander passt. Und gleichzeitig muss sie sich dann dieser Hierarchie in der Küche beugen.
Bei uns klingelt ja zu Hause meistens so um 17:45 oder so der Wecker. Und wenn man dann irgendwie erst so, keine Ahnung, 12:30 ins Bett gegangen ist und dann auch noch vielleicht nicht sofort eingeschlafen ist, dann finde ich das auf Dauer auch heftig. Also dann habe ich schon Phasen gehabt, in denen ich sehr dünnhäutig war.
Sie erzählt mir, dass manche Kollegen sie nicht ernst genommen haben. So nach dem Motto, das ist die Mutter, die will auch mal kochen. Trotzdem genießt sie ihre Ausbildung. Obwohl die Küche, in der sie arbeitet, nicht so gut ist. Und obwohl sie nicht richtig gefördert wird. Aber dazu später mehr.
Direkt an mir hat man gemerkt, dass ich einfach ausgefüllter bin und viel zufriedener bin. Und die Ergebnisse bringe ich ja dann auch mit nach Hause und koche dann irgendwelche leckeren Sachen, die ich jetzt gerade neu kennengelernt habe.
Zum Beispiel diesen Senf, den sie mir zu Hause unter die Nase hält.
Ich habe mal so Orangensenf selber gemacht.
Das ist auch richtig, richtig gut.
Ne? Auch so mit Orange, Orangenschale, Ingwer.
Schon nach 2 Jahren ist Schiede mit ihrer Ausbildung fertig. Normalerweise dauert die Ausbildung nämlich 3 Jahre. Und jetzt ist Schiede endlich Köchin. Und es geht auch echt gut weiter. Sie kriegt einen Job in einem Sterne-Restaurant in Hamburg und den Job, den darf sie auch in Teilzeit machen. Und da ist sie dann für die Desserts zuständig.
So ein richtiges Geschenk für mich gerade.
In einem Hollywood-Film wäre jetzt Ende. Alle sind glücklich, Vorhang zu.
Was war das für eine Schwachsinnsidee, dass ich Köchin werden will? Ich glaube, ich war für die auch einfach zu langsam. Ich kam halt echt auch aus anderen Küchen, in denen man gar nicht so zentnerweise produzieren musste, sondern kleine Mengen und die dann irgendwie mit einer gewissen Achtsamkeit und abgesehen davon bin ich einfach auch noch nicht so routiniert. Ne? Also hätte ich meine Ausbildung in so einer Hotelküche gemacht, dann hätte ich wahrscheinlich schon bergeweise alles Mögliche gemacht und würde das jetzt auch anders runterrocken, aber das ist ja nicht so mein Ding.
Schiede arbeitet seit 6 Monaten in dem Sterne-Restaurant und kommt nicht mehr klar. Sie kündigt, aber sie schaut sich nach neuen Restaurants um und sie kocht in ganz vielen Küchen vor. Und dann fängt sie in einem großen Restaurant an zu arbeiten. Da haben ungefähr 150 Leute Platz. Da ist sie dann für die Vorspeisen zuständig. Aber nach 2 Monaten geht's einfach nicht mehr.
Also ich bin jetzt niemand, der bei der Arbeit total gerne seine Freunde finden will. Das brauche ich jetzt nicht. Aber ich brauche das, dass man halbwegs fair ist und sich auf die anderen verlassen kann. Und genau, und das war halt einfach, ich glaube, das war so das Hauptproblem in diesem großen Laden, dass die einfach alle total anders getickt haben. Immer schön über alle anderen gemeckert, die gerade nicht da sind. Das passt mir halt auch gar nicht. Es gibt einfach ja so Menschenmonster, die einfach davon leben, dass es irgendwie scheiße ist. Die lieber blöde Gefühle produzieren als alles andere.
Schiede wird krank und bekommt Fieber. Das war Anfang dieses Jahres.
Da habe ich echt auf alles keine Lust mehr gehabt. Also normalerweise habe ich auch mal 1000 Ideen und will immer dies und das und das und das machen. Und es fällt mir schwer, mich zu entscheiden. Also wenn ich zu Hause bin und meine Ruhe habe, dann geht mir eigentlich auch wenig schief. Dann, selbst wenn es am Ende nicht genauso wird, wie ich am Anfang geplant habe, dann wird es aber trotzdem irgendwas Gutes entsteht daraus. Und ich habe dann echt sind auch ein paar Sachen in die Hose gegangen. Und auf diese Art kannte ich das von mir gar nicht.
Nichts gelingt ihr mehr. Nicht mal der Orangensenf zu Hause in ihrer eigenen Küche, in ihrem Safe Place. Und als sie mir das erzählt, muss ich an ihren ersten großen Traum denken. Als sie noch Tontechnikerin war und den großen Film wollte. Der ist auch an der Realität gescheitert. Waschmittelwerbung statt Hollywood. Soll das beim Kochen jetzt genauso sein?
Dann habe ich echt auch gedacht, irgendwie ist das alles vorbei. Ich weiß auch nicht, ich kann das alles gar nicht mehr und kann das wahrscheinlich eh nie richtig. Ich bin auch echt gerne so niedermache. Ich mache mich dann gerne selber nieder. Und genau, das war so echt ein bisschen dramatisch. Da, genau, hatte ich echt keine Lust mehr auf alles. Das ist vielleicht das für mich, was für jemand malen kann oder musizieren kann. Dann findet er darin ja so einen Ausdruck für seine Gefühle und kann auf diese Art kreativ sein. Und für mich ist es halt, also ohne dass es jetzt so großspurig, ich bin da kreativmäßig klingen soll, aber das ist, glaube ich, meine Art, mich kreativ auszudrücken oder meine Gefühle irgendwo reinzustecken und daraus dann was Tolles, gut riechendes und lecker schmeckendes entstehen zu lassen.
Wie die Brioche, die Schiede mir zu Hause in ihrer Küche serviert. Die ist ganz weich und außen so schön knusprig. Und sie riecht nach Lavendel und Vanille.
Also ich habe ja das Brioche heute Morgen um 6 schon nochmal aus dem Treppenhaus geholt und ein bisschen geknetet. Über Nacht ist es auch schon mal ganz ordentlich aufgegangen.
Da steckt Schiedes ganze Leidenschaft drin. So, wie wenn sie mir von diesen Zitronen erzählt.
Ich habe aus dem Garten von meinem Papa. Der ist so ein Zitrusfrüchte-Fan. Und der hat zum Beispiel Cedrat, heißt auf Italienisch, ich weiß gar nicht, was es auf Deutsch heißt, Cedrat. Das ist so eine Riesenzitrone, deren Schale man eigentlich benutzt, also zum Aromatisieren. Ja, hier habe ich die auch in so einem, das gleiche, aber in so einem Zitronengelee drin.
Das riecht wie ein Parfum ein bisschen, oder?
Ja, genau, benutzt man auch zum Parfümieren und also als Parfumzutat.
Sie will ihren Traum vom Kochen einfach nicht aufgeben. Und deshalb gibt sie sich nochmal eine allerletzte Chance.
Ja! Ja!
Sie bewirbt sich im Off-Club, einem Restaurant von Tim Melzer, da wo Thomas Chefkoch ist. Und beim ersten Vorkochen ist sie immer noch krank.
Und dann bin ich halt echt mit übler Laune da hingefahren und dann hat er zum Glück auch gefragt, wie geht's dir? Und ich habe gesagt, scheiße. Und dann meinte er, ja, hier geht gar nicht, dann gehst du jetzt wieder nach Hause.
Ein paar Tage später rafft sie sich dann wieder auf.
Und dann stand ich halt irgendwie diesen halben Tag da so wie Falschgeld in der Küche und hab dann immer irgendwas gemacht und ein bisschen geguckt und bin dann halt irgendwann nach Hause gegangen und war so niedergeschlagen. Also ich echt war richtig, also das hat mich dann wirklich in so eine tiefe Krise gestürzt, weil ich das überhaupt nicht verstanden habe, warum ich mich da so schlecht gefühlt habe.
2 Wochen lang passiert nichts.
Und dann dachte ich auf diesen Laden bezogen, dass es einfach durch ist, das Thema. Also ich hätte zwar total gerne dann nochmal Probe gearbeitet, aber es war mittlerweile für mich so unter so einem schlechten Stern. Ich dachte, na gut, die haben sich eh schon längst um jemanden gekümmert und wenn sie an mich denken, schütteln sie eh nur den Kopf oder so.
Und trotzdem ruft Schiede nochmal an und die versprechen sie zurückzurufen.
Genau, und dann klingelte halt wirklich 20 Minuten später das Telefon, dann rief Tim Melzer mich an und dann war ich so überrascht, dass sie tatsächlich ernsthaft in Erwägung ziehen, mit mir zu arbeiten. Das ist für mich wie ein Sechser im Lotto. Das ist so toll. Das ist toller als alles andere, was jetzt bisher war.
Also wenn du die erste Tour gibst, dass der Teig schon relativ gleiche Maße hat.
Okay.
Thomas zeigt Schiede immer noch, wie das mit den Tortelloni geht. Mit Pasta läuft es bei ihr einfach nicht so. Aber Thomas, der macht im Handumdrehen die perfekte Teigtasche.
Das heißt, der Teig hat jetzt von dort Druck bekommen.
Hier im Off-Club versteht Schiede, dass 2 Jahre Ausbildung in Teilzeit einfach nicht reichen. Thomas nennt sie deshalb manchmal Schiede die Katastrophe. Aber Thomas weiß auch, dass Schiede ein ganz besonderes Gespür für Aromen und einen sehr guten Geschmack hat. Schiede ist jetzt auf dem Posten des Souciers. Das heißt, sie ist zuständig für Fleisch und Soßen. Und gerade zeigt Thomas ihr noch, wie das geht. Aber bald muss sie das alles alleine können.
Aber da bin ich natürlich jetzt auch total unter Druck und hoffe, dass ich ihm auch das erfüllen kann, was er von mir erwartet.
Dieser Druck, die miesen Arbeitszeiten, die schlechte Bezahlung. Ich frage mich immer wieder, lohnt sich das?
Aber man könnte ja auch sagen, okay, dann lasse ich es einfach nur als Hobby. Finde ich nicht. Ich will das richtig, richtig gut lernen und machen und will das echt können.
Und kochen richtig zu lernen, das ist eben harte Arbeit. Felicitas Böselager hat für uns Schiede getroffen, die sich mit 40 gesagt hat, ich will kochen und tatsächlich eine Ausbildung zur Köchin begonnen hat. Falls euch jemand fragt, habt ihr gehört bei D-Radio Wissen in der 100.
D-Radio Wissen, 100.
Wir reden die ganze Zeit über das Essen und das Kochen. In der 100 haben Menschen kennengelernt, für die Essen sehr, sehr wichtig ist. Eine große Lust, eine Leidenschaft. Auch bei Christian Frommert spielt Essen eine wichtige Rolle im Leben, eine zu wichtige. Christian Frommert ist nämlich magersüchtig. Sein Essverhalten ist von Zwängen dominiert. Christian isst gerade so viel, dass er überlebt. Stefan Beuting hat den Medienmanager vor 2 Jahren für die 100 getroffen. Und nach dem Beitrag, den wir jetzt hören, hören wir dann auch, wie es Frommert heute geht.
Fangen wir mal an. Heute Morgen noch um 7:05, frisch gewaschen sind.
Riechen fantastisch.
Erdbeeren. Riechen gut. Die sind ein bisschen blass, aber da habe ich mir sagen lassen, das hat nichts mit dem Aroma zu tun. Nein, ne?
Das merkt man auch. Die riechen ganz fantastisch. Ich liebe Erdbeeren sehr, sehr.
Ja, na, das passt doch. Mittagszeit auf Burg Steinsberg. Wir sitzen im Schatten einer kleinen Linde, direkt an der Befestigungsmauer. Er mag Erdbeeren, ich mag Erdbeeren. Der einzige Unterschied, ich werde eine essen, Christian Frommert nicht.
Wäre für mich momentan überhaupt keine Option. Sie riechen wirklich verlockend. Ja. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, jetzt eine zu essen.
Ja, aber warum denn nicht? Die Frage ist leicht und kompliziert zugleich. Und sie führt mitten hinein in die Magersucht. In den Bereich, den niemand so richtig versteht.
Genau jetzt sind wir an dem Punkt, warum niemand Magersucht als Krankheit akzeptiert. Weil er sie nicht versteht. Weil die Lösung, die Heilung so einfach ist. So wie eben beschrieben, die Heilung der Magersucht ist total einfach. Dann iss halt was. Dann nimm doch diese Erdbeere. Es ist doch so einfach. Aber es geht nicht.
Der Mensch Christian Frommert hat mir gerade über seine Arbeit erzählt, beim TSG Hoffenheim, wo er seit gut einem halben Jahr die Kommunikation leitet. Über seine Krankheit, die Magersucht, habe ich gelesen, sein Buch mit dem Titel »Dann iss halt was«. Wir haben über die zu kalt eingestellte Klimaanlage im Büro und das Medienbusiness allgemein gesprochen und über seinen Chef, den Dietmar Hopp. Kann ich alles nachvollziehen. Doch sobald es ums Essen geht, wird's schwierig. Denn ein Magersüchtiger isst nicht einfach. Wenn er isst, dann folgt das ganz bestimmten Regeln.
Okay, und wenn man jetzt sagen würde, wir sind in einer Interviewsituation, es ist ja ein besonderer Tag heute. Morgen wird dir nicht jemand um die Uhrzeit hier bei Burg Steinsberg eine Erdbeere anbieten. Dass man sich mit so einer Argumentation jetzt einfach mal sagt, okay, also dieser Tag heute ist ja anders als der gestern und der morgen. Wenn ich jetzt eine Erdbeere esse, verlasse ich ja nicht mal meinen Regelpfad, sondern ich mache nur etwas Außergewöhnliches an einem außergewöhnlichen Tag.
Viel zu verkopft, viel zu kompliziert, viel zu kompliziert. Es darf überhaupt nicht kompliziert sein. Der Magersüchtige oder Essgestörte bauen doch alles darum auf, dass sie überhaupt keine Mühe haben, dass sie überhaupt keine, nicht so Hirnakrobatik machen müssen, um sich irgendwie Essen zu rechtfertigen. Sie sagen einfach, ich esse nichts. Schluss, aus, fertig. Ich esse heute Abend 7. Also die Welt ist doch total einfach. Deswegen ist für mich das total easy, egal was jetzt aus dieser schwarzen Tasche herauskommt, das kann, egal was es ist, das abzulehnen.
Einmal mal nur gucken hier. Reiswaffeln mit Meersalz. Gehört das in deinen Speiseplan?
Nein. Nein. Das sind mit Sicherheit, das ist A, Kohlenhydrate, B, passt mir nicht, C, schmeckt mir nicht, D, ja, brauche ich auch nicht, will ich auch nicht. Hat noch nie zu meinem Speiseplan gehört und wird es auch nicht.
Ich sehe jetzt gerade pro 100 Gramm, was natürlich jetzt die ganze Packung wäre, ne? Das wären 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 Reiswaffeln. Also in diesen ganzen sind 388 Kilokalorien. Also wenn man sagen würde, ich nehme eine, ist irre viel. Eine wären 38 Kalorien.
Würde ich jetzt nie so einfach so mittags nehmen. Das würde ja bedeuten, ich kann heute Abend 7 meinem Ritual, müsste ich irgendwas weglassen. Das ist ja alles genau, das würde überhaupt nicht in meinen Essensplan, wenn man davon überhaupt reden kann, würde überhaupt nicht reinpassen. Also natürlich, ich bin mir doch sehr bewusst, dass Menschen, die das jetzt hören, sagen, ist der bescheuert? Ja, bin ich. Ja, also in diesem Sinne bin ich total bescheuert. All das, was hier rational aufgezählt wird, Kalorien, ich weiß, dass das so nicht ist, aber dennoch...
Das ist so gut wie kein Fett drin, weniger als 1%.
Ja, ja, klar. Also ich esse, das hier ist ja für mich sowieso Grundvoraussetzung. Also mein Joghurt hat 0,1 und mein Magerquark 0,2% Fett. Ja. Meine Milch hat im Idealfall 0,1 oder 0,3. Also, aber es geht einfach darum, dass man sagt, das ist etwas, was auch überhaupt nicht bei mir auf der Agenda stehen würde. Mhm. Auf das, selbst wenn ich es jetzt da reinbeißen würde, hätte ich sofort ein schlechtes Gewissen. Sofort, weil es einfach nicht zu meinen Gewohnheiten zählt.
Ein Teil von Christian würde sicher gerne essen. Dieser Teil hat dafür gesorgt, dass er heute lebt. Dass er nicht mehr 39 Kilo wiegt, wie noch vor knapp 5 Jahren. Dass er nicht permanent friert. Und dass er den Grashang rauf zur Burg selber hochlaufen konnte und ich ihn nicht tragen musste. Aber dieser andere Teil, der so sehr darunter leiden würde, der ihn morgens um 5 Uhr raus aus dem Bett und rauf aufs Ergometer treibt, dieser Teil würde ihm das übel nehmen. Und der hat hier scheinbar immer noch das Sagen.
Aber überhaupt keine Option. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, jetzt eine zu essen, weil es ist nicht meine Zeit.
7 Stunden wird das dauern, bis seine Zeit gekommen ist, bis Christian sich erlauben wird, etwas zu essen.
Je näher es zu dieser Uhrzeit kommt und ich bin noch nicht zu Hause, angenommen, ich bleibe auf der Autobahn im Stau stecken und es ist irgendwie 10, da werde ich innerlich panisch, um Gottes Willen. Weil dann würde es ja bedeuten, ich kann vielleicht erst um 8 essen. Das ist ja eigentlich schon wieder viel zu spät.
Aber meistens schafft das. Um 19 Uhr geht's dann bei ihm los. Magersucht, das heißt ja nicht, dass Essen egal wäre. Essen ist für den Magersüchtigen das Allerwichtigste. Auch wenn er es am Ende kaum tut.
Also ich komme nach Hause, verlasse das Auto, gehe hoch ins Bad, ziehe mich um. Ja, also Arbeitsklamotten raus, idealerweise in relativ legere Klamotten rein, weil eines ist sowieso klar. Nach diesem Essen wird nicht mehr weggegangen. Das ist die Hochzeit des Tages, danach ist der Tag beendet für mich. Ja? So, also auch wer mit mir um 9 noch was trinken gehen will, kriegt von mir einen Korb. Punkt.
So oder ähnlich machen das etwa 100.000 Menschen in Deutschland. Die meisten davon junge Frauen. Nur jeder 10. Magersüchtige ist männlich. Christian Frommert gehört zu dieser Minderheit. Wie hoch allerdings die Dunkelziffer ist, gerade bei den Männern, das weiß keiner so genau.
Dann gehe ich in die Küche, dann gehe ich an diese Anrichte, dann kommt der Sparschäler raus, dann kommt das Gemüse erstmal raus und dann nehme ich je nach Lust und Laune ein bisschen Blumenkohl, ein bisschen Stangensellerie, habe noch, ich glaube, Zucchini. Dann, das schäle ich dann natürlich, auch sehr üppig. Dann lege ich mir, sagen wir mal, jetzt von 2, 3 Zucchini, schneide so ein Stück ab. Und teilt es dann nochmal, dass man wie so kleine Stifte hat. Ja? Also kennt man ja, wo man so eine dippen kann. Und dann lege ich mir meistens 3, 4 hin und dann ist es eigentlich zu 90% so, dass du sagst, einer kann auch weg. Also den machen morgen. Den mache ich morgen. Den legt man dann wieder in Alupapier oder irgendwas. So, dann habe ich ein bisschen Magerquark, da mache ich ein bisschen Basilikum, ein bisschen Kräuter eben rein. Und ein bisschen Pfeffer, ein ganz klein bisschen Salz, so als Dip.
Sind die blanchiert oder roh?
Roh. Also ich mache das roh. Und dann habe ich mein Besteck, das ich immer habe, so einen kleinen braunen Teller, den, ich glaube, den habe ich sogar mal in der Ikea gekauft. Also. Und dann setze ich mich meistens vor den Fernseher und habe meistens auch noch den Computer auf dem Schoß, so einen Laptop, weil ich darf nie, das ist auch das Absurde, dass das Essen eigentlich, dieser Moment, dieses Drucks, den du dir nimmst, des Essens, darf aber nie die Hauptrolle spielen. Es muss immer nur so beiläufig sein, wie so ein Snack. Ja, also ich gucke dann in den Computer, gucke hoch, auch auf dem Fernseher, sitze auch nicht am Tisch, habe das meistens bei mir auf dem Sofa. So, und dann esse ich das und dann gönne ich mir dann doch tatsächlich nochmal irgendwie ein bisschen Erdbeer, ein bisschen Papaya, manchmal auch tiefgekühlt, weil das einfach sehr angenehm auch ist, also gerade im Sommer. Das wird dann so ein bisschen auch mit Magerquark oder mit einem 0,1 Joghurt gemixt, wie so ein Shake. Und der wird aber nicht getrunken, sondern der wird ein bisschen dickflüssiger gehalten. Und dann habe ich zu Hause seit Jahren, hat mir eine Freundin mal besorgt, einen Laborlöffel. Also da gehen wirklich Mikrogramm drauf und damit löffel ich sozusagen dann mein, in Anführungszeichen, Eis und selbst hergestelltes Eis und das war's dann. Ganze ist dann, ja, das wird ausgedehnt. Ja, schafft es schon so durch sehr, sehr langsames Essen das Ganze so eine Stunde auszudehnen und dann war es das auch. Dann verabschiedet man sich sozusagen von der Nahrungsaufnahme wieder bis 23 Stunden später. Und das seit Jahren.
Das geht.
Das geht, ja.
Und das kennst du auch noch, ne?
Oder? Das ist der Käse mit dem wenigsten Fett und der am wenigsten Kalorien hat, klar.
In deinem Buch schreibst du ja einmal, dass du dir einen kaufst, den weglegst.
Und hoffst, dass die Haltbarkeitsdatum abläuft.
Ja. Angenommen, ich würde dir den mitgeben. Jetzt ist ja nicht die Zeit, wo gegessen wird, habe ich verstanden. Aber heute Abend wäre ja eine Zeit, wo man den essen könnte. Wäre das eine Option, den mitnehmen, den Harzer Käse, und einfach mal ein kleines Scheibchen sich heute Abend davon gönnen?
Nein, keine Option. Weil er mit Sicherheit, egal wie wenig Kalorien er hat, mehr Kalorien hat als ein Biss in einen Stangensellerie. Hat immer noch sehr viel damit zu tun mit, ich vermeide, dann muss ich morgen nicht noch länger strampeln und noch mehr spielt sich im Hirn ab. Man will einfach Ruhe haben. Man will diese Welt, in der man sich eingerichtet hat, so einfach wie möglich halten und keine Aufregung haben. Weil deswegen richtet man sich ja in dieser Welt so ein, weil man ja glaubt, außen lauert Gefahr. Und die wittert man auch immer irgendwie. Deswegen baut man sich ja plötzlich seine eigene Welt. Man glaubt plötzlich irgendwie, um seiner selbst willen nicht gemocht zu werden, nicht akzeptiert zu werden. Man glaubt irgendwie, Existenzprobleme zu haben oder bekommen zu können. Es ist irgendetwas in der Jugend passiert, was traumatisch irgendwie noch im Hirn ist und plötzlich kommt es raus. Und deswegen flüchtet man, um das zu vergessen, flüchtet man sich in so eine Welt. Es gibt ganz verschiedene Beweggründe, warum du dir diese eigene Welt baust. Mhm. Und in dieser eigenen Welt darf dann nichts zu kompliziert sein. Und sobald ich jetzt im Kopf Essensplan abweiche, ist es kompliziert. Aber den mitzunehmen und heute Abend, ich mache mir sogar auf ein kleines Stück Brot. Herrlich. Also allein die Vorstellung, da will ich hinkommen. Aber da bin ich noch nicht. Aber ich bin eben so weit, dass ich heute Abend auch wieder mein Gemüse essen werde und auch wieder meine Erdbeeren essen werde und auch wieder meinen Joghurt essen werde. Und früher war es dann halt so, dass man mal gesagt hat, oh, jetzt mache ich mal 3 Tage nichts. Dieses berühmte Aufsparen, ja, dass man von vornherein sagt, ich esse jetzt mal 3 Tage nichts, dann kann ich ja am Samstag mir mal was gönnen. Und dann isst man 3 Tage nichts und dann kommt der Samstag, dann gönnt man sich überhaupt nichts.
Das Fiese ist ja, Magersucht verschwindet nicht. Wer sie einmal hat, der wird sie nie wieder los. Der Zustand, klar, der kann sich bessern. Das Verhältnis zum eigenen Körper, zum Essen, das kann sich entspannen. Aber auch Jahre später kann der Rückfall kommen. Und bei Christian Frommert ist das alles keineswegs überstanden.
Wenn ich aber nicht irgendwann mal dazukomme, meinem Körper wieder auch mal gesunde Fette, also mal einen guten Fisch zu essen oder ein bisschen Mandeln zu essen oder einfach mal so ein Rapsöl oder ein Leinöl oder so mal sowas mit einem Salat zu mir nehmen und nicht immer nur den grünen Salat roh sozusagen zu essen, dann wird es auch wieder nach unten gehen.
Als ich Christian Frommerts Buch gelesen hatte, dachte ich einen Moment lang, ich glaube, ich verstehe es ungefähr, Magersucht. Als unser Interview am Ende ist, ich die Reiswaffeln, die Erdbeeren, den Harzer, mein Aufnahmegerät, das alles wieder einpacke, da merke ich, ich weiß jetzt zwar mehr, aber verstehen oder begreifen kann ich das nicht. Und mit jeder Antwort kommen 2 neue Fragen.
Mein Ziel ist es ja, endlich mal ein gelassenes Verhältnis zu Essen zu haben. Also dass wir jetzt hier sitzen können und ich greife dann irgendwie einfach mal in die zu den Erdbeeren und beiß mal rein und habe überhaupt keine Bedenken. Oder es geht keine Gedankenflut, was mache ich morgen, warum habe ich die heute gegessen, warum esse ich sie jetzt, warum esse ich sie nicht in 10 Minuten, sondern dass ich einfach ein gelassenes, entspanntes Verhältnis zu Essen habe. Das ist der Punkt.
Stefan Beuting hat Christian Frommert für die 100 getroffen und das ist jetzt 2 Jahre her. Und wir haben ja gerade gehört, dass sich Christian ein gelasseneres Verhältnis zum Essen wünscht. Julia Rosch ist noch bei mir im Studio, 100 Redakteurin, und du hast mit Christian telefoniert. Was hat er dir erzählt? Wie sieht's aus bei ihm?
Ja, er arbeitet immer noch bei der TSG 1899 Hoffenheim als Kommunikations- und Mediendirektor und er lebt auch immer noch in Bensheim an der Weinstraße, da wo er auch gelebt hat, als Stefan ihn getroffen hat vor 2 Jahren. Und er isst auch immer noch nur einmal am Tag. Und dazu hat er mir gesagt:
Eigentlich das, was ich damals beschrieben habe, dieses ganz bestimmtes Essen zu ganz bestimmten Uhrzeiten, in ganz bestimmten, ich sage jetzt mal, Settings. Also es muss immer am gleichen Ort sein, es muss immer das gleiche Besteck sein. Das ist leider nach wie vor noch so. Das hat sich noch überhaupt nicht verändert.
Ja, allerdings achtet Christian Frommert heute darauf, dass er wirklich jeden Tag isst.
Einmal am Tag, das ist für mich ja zumindest mal schon ein Fortschritt. Früher war es ja dann auch so, dass man einfach mal 2-3 Tage dann wieder nichts gegessen hat. Das kommt für mich mittlerweile nicht mehr in Frage, weil ich genau weiß, wenn ich 2-3 Tage auf Essen verzichte, womit ich keine Probleme hätte, dann würde ich ganz, ganz sicher wieder in diesen Kreislauf reinfallen.
Ja, mit dem Kreislauf meint Christian Frommert wahrscheinlich seine Magersucht. Hat er dir auch erzählt, Julia, wie sein Speiseplan gerade aussieht im Moment? Ja. Es waren ja irgendwie Gemüseschnitze und so, ne?
Genau, Quark. Gemüseschnitze und Quark hat er damals gegessen. Und ich war fast so ein bisschen enttäuscht, als er mir gesagt hat, dass er immer noch vorwiegend Obst und Gemüse isst. Aber er hat auch gesagt, manchmal gönnt er sich richtig was, ein Stück Fisch. Und er hat in seinem Gespräch mit mir aber auch echt deutlich gemacht, dass er langsam müde ist, genervt.
Von dem Essen? Von was?
Nee, er ist total genervt von seinen eigenen Zwängen.
Es ist ja nicht nur das Essen um 19 Uhr, dieses Ritual oder sagen wir mal, um es auf den Punkt zu bringen, der Zwang, sondern es ist ja auch morgens nach wie vor der Sport. Wenn Sie dann jeden Morgen immer, bevor Sie zum Arbeiten fahren, schon einfach 2,5-3 Stunden vorher aufstehen müssen, weil Sie wissen, ich muss mein Sportprogramm irgendwie absolvieren, dann wird es irgendwann mal zur Last.
Ja, mein Eindruck in dem Gespräch mit ihm war, dass eigentlich sich so viel im Vergleich zu der Zeit damals, als Stefan ihn getroffen hat, nicht geändert hat. Aber ein Eindruck, den ich auch hatte, was sich geändert hat, ist, dass diese Magersucht nicht mehr so im Fokus steht.
Also nicht die Gefahr, dass er wirklich verhungert sozusagen.
Genau, diese Magersucht, die er ja damals gerade so überwunden hatte, die steht jetzt gerade nicht mehr so im Fokus, sondern ich hatte eigentlich das Gefühl, es ist etwas anderes an die Stelle gerückt. Und das ist so ein komplett zwanghaftes Verhalten. Also so dieses Bedürfnis, die Kontrolle über den eigenen Körper zu behalten. Und ich glaube, das ist auch das, was ihn so total anstrengt, was ihn nervt im Moment.
Früher waren Rituale und Zwänge so eine Sicherheit. Also es gab mir einfach so eine Struktur in den Tag, es gab mir ein Gerüst, in Leitplanken. Mittlerweile ist es extrem hart für mich, dann immer morgens, oh, jetzt musst du wieder, und dann sitzt du wieder 2 Stunden auf dem Rad. Aber während ich noch mit mir irgendwie diskutiere und verhandle, ob es vielleicht mal heute verzichtbar wäre, dann bin ich schon auf dem Weg runter in meinen Keller und sitze dann schon wieder auf dem Rad und dann geht's wieder los.
Was ich so faszinierend finde, Julia, ist, dass er so reflektiert darüber spricht, ne? Also der hat ja kapiert, was Sache ist. Der durchschaut es alles und dann fragt man sich natürlich, wie kann das sein, dass er irgendwie sein Verhalten dann doch nicht ändert?
Ja, das habe ich mich auch gefragt und auch da hat er natürlich etwas total Reflektiertes zu gesagt. Er hat nämlich gesagt, dass er diese Disziplin, die er früher so gegen sich selber aufgebracht hat, dass er die mittlerweile einfach für sich aufbringt. Also das, was früher,
hat's umgedreht.
Genau, das, was früher dieses, ich esse auf gar keinen Fall, ich will nur 39 Kilo wiegen war, bringt er mittlerweile für sich auf und sagt, ich esse halt jeden Tag. Und damit hat er sich, glaube ich, ein Stück weit das Leben gerettet und mittlerweile ist er aber eben auch so weit, dass er sagt, dieser Zwang, den würde er jetzt gerne noch überwinden.
Also das hat mich sozusagen selbstbewusst gemacht und ich habe es überhaupt nicht hinterfragt. Und das ist jetzt eine gravierende Änderung, dass ich es eben hinterfrage und dass es mich einfach zunehmend ärgert und ich es abstellen möchte und momentan aber noch nicht den Hebel habe, um es abzustellen.
Das klingt, als ob er in so einem richtig langen Prozess ist. Hast du mit ihm auch drüber gesprochen, wie er sich das so für die Zukunft vorstellt? Also sein Verhältnis zum Essen, weil er eben so reflektiert ist, hat er da bestimmt auch drüber nachgedacht, oder?
Er denkt darüber nach. Ich glaube, er denkt sogar sehr, sehr oft darüber nach. Jedes Mal, wenn er isst wahrscheinlich. Jedes Mal, wenn er zu einem Geschäftsessen eingeladen ist. Und ich hatte irgendwie so die Hoffnung, dass er einfach irgendwann das alles gut ist und er wieder ganz normal essen kann. Aber er ist eben auch in dieser Hinsicht ziemlich realistisch.
Ein völlig unkompliziertes, bewusstes Verhältnis zu Essen, davon bin ich überzeugt, werde ich in meinem Leben nicht mehr haben. Ich möchte einfach nur diese Auswirkungen davon, also diese psychosomatischen Auswirkungen, diese Zwänge und Rituale, das würde ich ganz gerne ablegen. Dass ich mich irgendwie abends locker von Teller Nudeln setze, das wird so nicht mehr kommen.
Julia Rosch hat nochmal mit Christian Frommert für die 100 gesprochen. Danke dafür.
Gerne.
Das war die 100. Zum Schluss noch ein kleiner Dank aus der Küche. Danke an Dörte Fiedler und Gianmarco Bresadola, die für uns die Blutsuppe zusammengerührt haben. Danke an Katharina Schark, die uns die Geschichte vom Frühstücksei erzählt hat. Danke an Felicitas Böselager, die sich für uns mit Schiede getroffen hat, die sich getraut hat, mal was ganz Neues zu machen und Köchin geworden ist. Danke an Stefan Beuting, der sich mit Christian Frommert getroffen hat. Danke auch an Rahel Klein online und Norman Wollmacher in der Technik. Vielen Dank an Julia Rosch, Redakteurin dieser Sendung. Wenn euch gefallen hat, was ihr hier serviert bekommen habt, dann hinterlasst doch bitte eine Rezension bei eurem Podcast-Anbieter. Die nächste Ausgabe 100 gibt es dann am 7. April im Podcast. Gibt es doch gar nicht, heißt es dann. Es geht um Spukgeschichten und Ähnliches. Und wenn ihr da eine Story habt, dann schreibt doch bitte an mail@deradiowissen.de. Das ist auch eure Adresse für Lob, Kritik und Anregungen zu 100. mail@deradiowissen.de. Habt eine wundervolle Zeit bis dahin und lasst euch schmecken, was ihr euch so auftischt. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
D-Radio Wissen 100.
Also eigentlich bestand unser Blutmenü neben dem Schwarz-Sauer und der Blutwurst auch noch aus Blut-Brownies nach einem Rezept von Laura Schelchli. Da wird das Blut quasi wie Ei eingesetzt. Also das wird so geschäumt wie Eischnee und dann benutzt statt Ei.
Also 180 Gramm Blut.
Wir haben das also nicht so vorbereitet, sondern haben das ziemlich spontan in der Nacht noch mit unseren Gästen dann gemacht, nach dem Essen eigentlich. Und das war ganz schön zu sehen, denn die meisten hatten eben vorher auch noch nie eine Begegnung mit so Blut in Flaschen als Lebensmittel. Und dann haben wir aber den Fehler gemacht, nicht die richtige Küchenmaschine zu benutzen. Und deswegen haben wir das nicht hinbekommen, dass das Blut so schaumig wurde, wie man Ei schaumig schlagen kann. Und dadurch war die Konsistenz der Brownies am Ende so ganz komisch dicht und zu klebrig, unangenehm. Nicht so wie Brownies klebrig sind normalerweise, sondern irgendwie, keine Ahnung, hatte eine komische Konsistenz, war nicht lecker. Und das lag aber dann eben wieder eher an unseren Kochkünsten als am Rezept oder am Blut.
Ich habe vor ein paar Tagen nochmal mit Schiede telefoniert und habe sie gefragt, wie es ihr geht. Und da hat sie mir erzählt, dass sie jetzt das erste Mal alleine diesen Posten als Soucier gemacht hat und dass es super gut geklappt hat und alles voll gut gegangen ist und dass sie das jetzt weitermachen kann. Und das freut mich total für sie und ich wünsche ihr einfach, dass alles so weitergeht, wie es jetzt läuft und dass sie vielleicht irgendwann ihr eigenes kleines Restaurant aufmachen kann.
Ich bin nach Baden-Württemberg gefahren, nach Zuzenhausen, um dort massiv in einen Fettnapf zu treten. Ich unterhalte mich mit einem Magersüchtigen und sage an irgendeiner Stelle relativ unbedacht, boah, du siehst aber gut aus. Da sagt Christian Frommert, dass ihm das einen Stich versetzt hat. Dass sein Gehirn das übersetzt mit, du bist fett und du hast deinen Pfad verlassen. Du bist nicht mehr schlank. Und wenig später frage ich ihn dann noch, ob wir vielleicht ein Foto machen können für die Internet-Homepage. Und da sagte er mir, ich würde lieber vom Eiffelturm springen, als dass du ein Foto von mir machst. Dann überlegt er halt noch, weil er natürlich mir helfen will und weil er das einsieht. Und dann sagt er, ist mir scheißegal, was du machst, aber zeig mir das Foto auf keinen Fall und schick mir keinen Link. Ich will mich nicht sehen. Ich will noch nicht mal mein Spiegelbild sehen. Und nachdem ich das Buch gelesen habe und mit ihm gesprochen habe und ich mir nochmal diese Sachen vergegenwärtige, merke ich, Magersucht, ich habe nichts verstanden.
D-Radio Wissen 100.
Jeden Sonntag um 16 Uhr.
Mehr auf deradiowissen.de.